Wir sind angekommen im sechsten Sendschreiben aus dem Buch Offenbarung. Und zwar das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, aufgeschrieben in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Ihr seid wie üblich eingeladen, eure Bibeln, wenn ihr sie dabei habt, aufzuschlagen. Zur Feier des Tages habe ich aber auch den Text mal wieder zu mitlesen an der Wand. Also, Offenbarung 3, Vers 7 bis 13, ich lese den Text. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt, und zuschließt, so dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieses ist der heutige Predigttext und ich erlaube mir auch, wie schon bei den anderen Predigten, wieder darauf hinzuweisen. Es ist mir bewusst, dass über die Sendschreiben viele Predigten gehalten werden können. Man kann über jedes Sendschreiben mehrere Predigten machen, weil sie einfach so voll sind von Botschaften. Ich bitte also um Nachsicht, dass ich hier einige Schwerpunkte nur setzen kann im Rahmen dieser Predigt und dass es vielleicht den ein oder anderen Aspekt gibt, den ich heute unerwähnt lasse. Das nur zum Hintergrund. Ich möchte zum Einstieg ein paar allgemeine Hinweise geben über die Stadt Philadelphia, in der sich diese Gemeinde befand. Diese Stadt Philadelphia im Westen der heutigen Türkei ist das heutige Alaşehir. Also die Stadt gibt es nach wie vor. Und angeblich, ich habe es gestern noch mal nachgelesen, gibt es bis heute eine kleine christliche Gemeinschaft in dieser Stadt. Diese Stadt wurde bereits im 2. Jahrhundert vor Christus von Attalus dem II. Philadelphus gegründet. Und sie lag in einem sehr fruchtbaren Tal an eben jener bedeutenden Fernstraße, die die Wirtschaftsmetropole Pergamus mit Pamphylien verbindet. Und dadurch hatte diese Stadt Philadelphia quasi einen Stellenwert wie eine offene Tür, durch die Wohlstand in die gesamte Region fließen konnte. Also nicht, weil Philadelphia selber reich gewesen wäre, aber aufgrund seiner geografischen Lage war die Stadt Philadelphia wie eine weit geöffnete Tür, durch die also viele, viele wertvolle Dinge transportiert werden konnten. Sodass man sagte, diese Stadt ist wie ein segensreiches Tor. Materiell gesehen war diese Stadt eher arm. Sie hatte allerdings, das ist vielleicht ein kleines Gegengewicht, eine gewisse politische Bedeutung. Wie die meisten Städte jener Zeit war sie bekannt dafür, dass in ihr eine Vielzahl griechischer Gottheiten verehrt wurde. Gleichzeitig gab es auch eine jüdische Synagoge, sodass man also sagen kann, religiös betrachtet hatte diese Stadt einiges zu bieten. Eine weitere Besonderheit von Philadelphia ist, dass sie mehrfach von schweren Erdbeben erschüttert wurde, sodass diese Stadt mehrfach neu aufgebaut werden musste, weil sie zu einem Großteil zerstört worden ist. Und die Menschen lebten also mit dieser grundsätzlichen Erfahrung, immer in der Bereitschaft zu sein, alles stehen und liegen zu lassen und zu flüchten. Ein weiteres Spezifikum dieser Stadt ist, dass sie zweimal umbenannt wurde. Also die Stadt Philadelphia erlebte es, dass sie immer wieder nach einem bestimmten Machthaber oder Wohltäter benannt wurde. Zunächst einmal nach dem eben erwähnten Attalus II. Philadelphus, also dem Gründer dieser Stadt. Dann später wurde sie umbenannt in Neo Caesarea und danach wurde sie irgendwann Flavia benannt. Immer je nachdem, wer in Rom gerade das Sagen hatte. Und darüber hinaus war diese Stadt bis 1391 nach Christus die Heimat des christlichen Glaubens und damit die letzte christliche Enklave im damaligen Kleinasien. In allen anderen Städten, die hier in den Sendschreiben auftauchten, war zu dem Zeitpunkt bereits keine christliche Gemeinschaft mehr vorhanden. In Philadelphia gab es sie auch noch mitten im Mittelalter. Und wie gesagt, scheinbar, so habe ich es zumindest gelesen, gibt es auch heute wieder eine christliche Gemeinde in dieser Stadt. Ich möchte diese Predigt einteilen in zwei Punkte. Der erste Punkt ist überschrieben mit ein vierfaches Lob. Wir haben bei dieser Stadt Philadelphia und insbesondere bei der Gemeinde nämlich die Besonderheit, dass sie keinen Tadel bekommt. Wir erinnern uns, wenn wir an die letzten Predigten zurückdenken, die anderen Städte, da gab es immer einiges zu tadeln. In Philadelphia ist es anders, sondern diese Stadt, die wird nur gelobt. Und das möchte ich mit euch jetzt im ersten Predigtpunkt betrachten. Zunächst einmal, wenn wir in Vers 8 hineinschauen, ich lese ihn noch einmal vor. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Bereits in diesem 8. Vers merken wir also etwas, was viele Gemeinden immer wieder als Lob bekamen. Sie hat Werke. Und weil wir das schon so oft gehört haben, möchte ich diesen Aspekt jetzt nicht großartig weiter vertiefen, sondern möchte den Fokus eher auf andere Dinge legen, die an der Gemeinde in Philadelphia gelobt werden. Also, erstens sind es eben diese guten oder auch schönen Werke, die eben Auskunft geben über den Glauben eines Menschen. Diese Werke attestiert unser Herr Jesus Christus den Geschwistern in der damaligen philadelphischen Gemeinde. Darüber hinaus, und das ist vielleicht der interessanteste Punkt, denn der ist in der Form einmalig, bekommt die Gemeinde jetzt Folgendes attestiert. Du hast eine kleine Kraft, beziehungsweise in anderen Übersetzungen eine kleine Macht. Im Urtext steht da das Wort Dynamis, das auch übersetzt werden kann mit Fähigkeit, Vollmacht oder auch der innewohnenden Kraft. Und wenn man jetzt einmal nach menschlichen Maßstäben überlegt, was könnte denn damit gemeint sein, mit einer kleinen Kraft, mit einer kleinen Macht, dann könnte das zum Beispiel bedeuten, dass diese Gemeinde vielleicht hinsichtlich ihrer Größe sehr klein war. Also dass es nur eine kleine Schar von Gläubigen war, die dort zusammenkam. Keine Supergemeinde, wo man jetzt vielleicht sagt, boah, die füllen Sonntag für Sonntag ein ganzes Stadion mit 10.000 Besuchern. Und hui, da kommen monatlich 100.000 Euro oder Dollar oder was auch immer an Spenden zusammen. Nein, das wird man von Philadelphia wohl nicht gesagt haben. Möglicherweise ist es auch ein Hinweis darauf, dass die finanzielle Kraft dieser Gemeinde klein war. Es gibt ja Gemeinden, wenn man da mitbekommt, weil die Spenden des Vorsonntags immer laut vorgelesen werden, dass man manchmal denkt, hey, was für eine Gemeinde, dass da so gewaltige Spenden aufkommen sind. Auch das wird in Philadelphia mutmaßlich nicht zugetroffen haben. Vielleicht ist es auch so, dass die Menschen, die die Gemeinde in Philadelphia besuchten, jetzt eher aus bescheidenen Verhältnissen kamen. Möglicherweise eine schlichte Herkunft hatten oder auch einen erniedrigen Bildungsstand. Es waren also keine Menschen, zu denen man aufblickte und dachte, boah, was für eine Koryphäe oder was für eine Versammlung von Koryphäen, wo man also sagt, herrlich, hier hat man ja lauter intellektuelle Kapazitäten, an deren Worten man sich weiden kann, Nein, auch so etwas wird es in dieser Gemeinde in Philadelphia wahrscheinlich nicht gegeben haben. Keine intellektuellen Kapazitäten. Vielleicht gab es aber auch in dieser Gemeinde jetzt nicht den großen und mächtigen Glauben, dass man denkt, Donnerwetter, diese Gemeinde, die hat ja einen Glauben, dass der Berge, dass der den ganzen Himalaya versetzen kann. Vielleicht war es eine Gemeinde mit eher ängstlichen Gemeindemitgliedern, die sagten, wir haben einen eher schwachen Glauben. Es wird hier in Offenbarung 3 nicht näher beschrieben, was mit dieser kleinen Kraft gemeint ist. Aber dieses alles sind mögliche Interpretationsansätze, deren man sich natürlich jetzt annehmen kann. Gehen wir mal davon aus, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt. Eine Möglichkeit, die ja für moderne Gemeinden heute eine große Relevanz hat. Nämlich den Einfluss, den diese Gemeinde auf ihre weltliche Umgebung hat. Wie ist es denn darum bestellt? Hat diese Gemeinde jetzt eine große Außenwirkung? Und es kann ja sein, dass die Geschwister in Philadelphia sich darum bemühten, Menschen aus ihrer Stadt mit dem Evangelium von Jesus Christus zu konfrontieren, dass sie ihm den Namen Jesus immer wieder bezeugten, indem sie vielleicht auf die Straßen gingen und missionarisch wirkten. Aber wenn es heißt, du hast eine kleine Kraft, dann müssen wir davon ausgehen, dass diese Aktivitäten größtenteils ins Leere liefen. Also nicht, wir gehen einmal in die Stadt und rums kommen am nächsten Gottesdienst gleich 1000 neue Gemeindeglieder. Das hat diese Gemeinde scheinbar nicht erlebt. Möglicherweise unternahmen die Geschwister in Philadelphia aber auch verschiedene Anläufe durch besondere Veranstaltungen, wie was ihr heute auch aus Gemeinde kennt, durch besondere Veranstaltungen einzuladen und Menschen in der Gemeinde mit dem Evangelium zu konfrontieren und zu sagen, lasst uns niederschwellige Angebote machen, damit die Menschen kommen, damit sie aufgrund irgendwelcher banalen Anlässe, keine Ahnung, Hausaufgabenbetreuung sagen, so jetzt gehen wir in diese Gemeinde und dann werden sie ganz beiläufig mit dem Evangelium konfrontiert. Vielleicht hat die Gemeinde in Philadelphia auch das gemacht, aber auch hierüber gilt, es hat scheinbar keinen großen Erfolg gehabt, denn sie hat eine kleine Kraft. Das Ergebnis ist also, dass alle eigenen Bemühungen, die die Menschen hier in Philadelphia unternommen haben, möglicherweise, dass die zum Großteil ins Leere liefen. Und das Ergebnis dessen wiederum ist, dass man zu der Erkenntnis kommt, die Gemeinde war im Hinblick auf ihr weltliches Umfeld wohl eher eine Randerscheinung. Sie war mehr oder weniger belanglos. Und das führte nämlich dazu, wie wir im weiteren Text lesen können, dass zum Beispiel die jüdische Synagoge, dass die über diese Gemeinde in Philadelphia eine Schlussfolgerung hatte, nämlich, aha, das sind also diese Christen, die sich auf diesen Jesus berufen. Wir sehen ja, welche Rolle sie spielen, nämlich so gut wie keine. Diese Gemeinde versinkt nahezu in der Bedeutungslosigkeit. Und es ist eben nicht die Megachurch, wo man jetzt drauf hinblickt und die ganze weltliche Umgebung sagt, herrlich, lasst uns da hingehen, das ist ein Ort, wo es sich gut aushalten lässt. Nein, die Gemeinde wird sogar noch verspottet. Und sie wird von den jüdischen Einwohnern der Stadt nur mit dem Urteil bedacht, ihr habt doch nichts zu bringen, ihr habt hier nichts zu melden in Philadelphia. Und als ich die Predigt vorbereitete, da habe ich mir gedacht, wie sieht es eigentlich mit uns als Bibelgemeinde aus? Haben wir uns einmal Gedanken darüber gemacht, wie es um unsere Wirksamkeit in der weltlichen Umgebung bestellt ist? Ihr könnt mich gerne korrigieren, bitte nicht jetzt während der Predigt, sondern nachher, wenn wir über die Predigt ins Gespräch kommen können. Ich kam zu dem Schluss, dass wir, abgesehen vom Frauencafé oder vom Café Lichtblick, kaum sogenannte niederschwellige Angebote haben. Andere Gemeinden sind da deutlich aktiver und bieten zum Beispiel jeden Tag in der Woche Hausaufgabenbetreuung an, Nachhilfe. Da ist jeden Tag ein Café geöffnet, wo man hinkommen kann und wo man auch vielleicht ganz beiläufig mal über Jesus ins Gespräch kommt. Aber da habe ich gedacht, nee, so viel hat die Bibelgemeinde dann nicht zu bieten. Also ich sage das jetzt völlig wertfrei, nicht, dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt und denkt, Hilfe, er will uns kritisieren. Nein, nein, ich sage das ganz wertfrei. Dergleichen haben wir nicht oder nur sehr begrenzt zu bieten. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende. Lasst uns doch einmal folgende Fragen hierzu bedenken. Zunächst einmal die Frage, wie groß ist unsere Wirksamkeit in dieser Welt? Und damit meine ich einmal uns als ganze Gemeinde, als Bibelgemeinde, aber auch jeden von uns selber. Wie groß ist deine Wirksamkeit in der weltlichen Umgebung und wie groß ist meine Wirksamkeit in der weltlichen Umgebung? Also mein Lieblingsprediger Wilhelm Busch, der sagt ja immer, es ist schlimm, wenn dein Nachbar stirbt und er nichts davon wusste, dass er verloren geht. Weil du, Zitat Wilhelm Busch, in allen Sprachen der Welt geschwiegen hast und ihn nicht darauf hingewiesen hast. Also deswegen, wie ist es um unsere Wirksamkeit bestellt? Einmal als Gemeinde und einmal als Kind Gottes. Und die zweite Frage, über die wir einmal nachdenken sollten, sind wir mit dem Grad unserer Wirksamkeit in dieser Welt zufrieden oder drängt es uns nach mehr? Und bevor wir jetzt einmal kurz darüber nachdenken, möchte ich hier noch vor einem Trugschluss warnen. Man könnte jetzt, wenn man diese Fragen liest, meinen, er fordert uns auf, dass wir uns in wilde Aktivitäten stürzen sollen und dass wir gucken sollen, was können wir machen und was können wir noch machen und was können wir vielleicht noch alles tun. Nein, darum geht es gerade nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt nach menschlicher Weisheit hergehen und überlegen, was können wir jetzt alles entfalten. Denn genau das hat die Gemeinde in Philadelphia ja auch nicht getan. Sie haben eben nicht 7000 Aktionen in einer Woche abgefackelt. Denn sie hat ja nur eine kleine Kraft. Und deswegen, lasst uns eben bitte einmal kurz über diese beiden Fragen nachdenken. Ich habe das hier in meinem Manuskript als Denkpause beschrieben. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis du jetzt gekommen bist beim Nachdenken über diese beiden Fragen. Ich möchte nur einen kleinen Hinweis geben. Wenn du zu dem Schluss gekommen bist, dass du gar keine Wirksamkeit hast, nicht im geringsten, dann solltest du dir einmal Gedanken machen. Es geht nicht darum, dass du jetzt der große Missionar bist, dass du jetzt 8 Tage die Woche auf der Straße bist, 25 Stunden am Tag. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du in dem Umfeld, in dem Wirkungskreis, in den der Herr dich gestellt hat, dass du dort Salz und Licht bist. Und das kann im ganz Kleinen sein. Ja? Eine alte Oma, die bettlägerig ist und niemand anderes sieht als die 2 Pfleger, die sich im Laufe eines Tages um sie kümmern. Die hat keine großen Möglichkeiten, Tausendschaften zu erreichen. Aber diese Oma hat die Möglichkeit, die 2 Pfleger, denen sie im Laufe eines Tages begegnet, den Zeugnis von ihrem vielleicht nur ganz kleinen Glauben zu geben. Aber auch da ein Zitat von Wilhelm Busch. Es geht nicht darum, dass wir einen großen Glauben bekennen, sondern es geht darum, dass wir einen großen Heiland bekennen. Das ist das Entscheidende. Unser Glaube mag klein sein, aber auch unser kleiner Glaube hat einen großen Heiland. Und ich möchte jetzt einige Bibelstellen betrachten, die uns auf diese Fragen weitere Antworten geben. Und die uns auch nahelegen, warum der Herr der Gemeinde in Philadelphia das Lob erteilt, dass sie eine kleine Kraft hat. Man hätte ja auch sagen können, das ist ein Anlass zum Tadel. Du hast nur eine kleine Kraft, was fällt dir eigentlich ein? Nein, der Herr lobt diese Eigenschaft. Und dazu jetzt einige Begründungen aus Gottes Wort. Ich lese aus 2. Korinther 12, den Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich, so sagt Paulus, am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. bzw. mächtig, je nach Übersetzung. Oder ein weiteres Wort aus 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, sagt Paulus hier den Christen in Korinth. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und unser Herr macht auch an anderen Stellen deutlich, was in seinen Augen wirklich zählt. Lukas 12, Vers 32, da sagt er: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Oder Matthäus 18, die Verse 6, 10 und 14. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinem Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Oder Matthäus 25, die Verse 40 und 45. Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Oder aus dem Alten Testament, Jesaja 41, Vers 14. So fürchte dich nicht, du Würmlein, Jakob, du Häuflein, Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Wir sehen also hier, und ich meine, die ganze Bergpredigt gibt davon ja auch Zeugnis, wenn wir allein an die Seligpreisung denken. Unserem Herrn geht es nicht um Dinge, die in den Augen der Welt jetzt groß und beachtenswert und wunderbar wären, sondern der Herr sagt, das Gegenteil ist der Fall. Das, was niedrig ist, das, was in den Augen der Welt verachtenswert ist, was armselig scheint, daran hat der Herr Freude. Denken wir doch bitte einmal daran, wer die Menschen waren, mit denen unser Herr sich in der Zeit seines irdischen Wandels schwerpunktmäßig umgeben hat. Es waren nicht die Gesunden, es waren nicht die Starken, sondern es waren die Schwachen, es waren die Kranken, es waren die Huren und es waren die Zöllner und nicht die ehrbaren, angesehenen Leute. Und deswegen dieses erste Lob, das die Gemeinde in Philadelphia bekommt: Du hast eine kleine Kraft, du hast eine kleine Macht. Das ist ein Lob, das wir wirklich auch als Lob begreifen sollten. Kommen wir zum nächsten Lob. Die Gemeinde in Philadelphia hat das Wort des Herrn bewahrt. So heißt es in Vers 8 und in Vers 10. Also das wird sogar zweimal hervorgehoben, dieses Lob. Und das Wort, das hier steht, dieses Wort des Herrn, das bewahrt wird, ist im Urtext das Wort Logos. Und der Begriff Logos, der hat nun in der Bibel viele Bedeutungen. Es kann unter anderem sein, Gottes Reden im Sinne eines wirkungsmächtigen Geschehens. Frei nach dem Motto, der Herr spricht und etwas geschieht. Gleichzeitig kann Logos aber auch sein, die Offenbarung des göttlichen Willens. Logos kann auch sein, Jesus Christus in Person selbst. In diesem vorliegenden Kontext hier können wir wohl am ehesten davon ausgehen, dass die Offenbarung des göttlichen Willens mit dem Wort des Herrn, das hier bewahrt wird, gemeint ist. Die Christen in Philadelphia, die bewahrten dieses Wort. Das heißt, sie schützten es, sie erhielten es, sie wehrten sich gegen Einflüsse von außen, die dieses Wort verwässern wollten, die es vielleicht ein bisschen abwandeln wollten und sagten: Nein, auch wenn es für uns Leiden bedeutet, wir werden im Aufblick auf unseren Herrn Jesus Christus dieses Wort nicht preisgeben. Und ich möchte eines deutlich machen: Diese göttliche Botschaft, auch das Wort, das wir hier gerade im Rahmen dieser Predigt hören, das ist nicht etwas, was wir lediglich mit unserem Verstand erfassen, sondern das ist etwas, was unser ganzes Leben in eine neue Richtung, in eine neue Bahn lenken möchte. Dieses Wort Gottes, das möchte unser Denken, das möchte unser Fühlen, unser Wollen und unser Tun auf Christus ausrichten. Es geht bei diesem Wort vom Kreuz nicht darum, dass man sagt, ah, ich habe ein schönes Leben und jetzt kommt noch als Garnierung dieses schönen Lebens ein bisschen christlicher Glaube dazu. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass unser Leben durch Jesus Christus anders wird, dass es neu wird. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und diese göttliche Botschaft, die die Gemeinde in Philadelphia hier bewahrt, dieses Wort vom Herrn, das ist mitnichten nur eine Erkenntnis, sondern es geht auch darum, dass man hier im Gehorsam gegenüber Jesus Christus diesem Wort gerne folgt. Ich betone ein gerne folgen. Ich möchte den Unterschied gleich deutlich machen. Und ich möchte das aber auch mit einem Bild deutlich machen. Wir haben ja im April eine Hochzeit gehabt und ich hoffe, Benjad und Paula, dass ihr mir nicht nachher Schläge gebt, wenn ich euch jetzt einmal als Beispiel nehme. Aber ich nehme an, ihr werdet mir nicht widersprechen. In den Monaten vor der Hochzeit, bin ich mir ganz sicher, werden Benjad und Paula bei allem Trubel und bei allem, was so an Aufregung war durch Vorbereitung für die Hochzeit, aber doch sicherlich auch viel, viel Freude gehabt haben. Vorfreude. Warum? Weil man wusste, worauf man zusteuert. Benjad wusste, Anfang April darf ich meiner Paula endlich im Angesicht des heiligen Gottes das Ja-Wort geben. Und Paula wusste, jawohl, Anfang April darf ich meinem Benjad im Angesicht Gottes endlich das Ja-Wort geben. Die beiden haben sich gefreut. Und der Gedanke an diese Hochzeit war nicht ein, oh, furchtbar und, oh nein, wie schrecklich dieser Termin. Also, zumindest bin ich mir sehr sicher, dass es nicht so war. Sondern die beiden werden wahrscheinlich immer wieder für sich gedacht haben, wann ist es endlich soweit? Wir können es kaum noch erwarten. Und so sollte unser Denken sein, denn so war auch das Denken der Christen in Philadelphia damals, wenn es darum geht, unserem Herrn zu begegnen, dass wir nicht etwa sagen, ja, ach ja, Ewigkeit, ja, Jesus, das kommt noch früh genug, sondern dass wir sagen, nein, ich freue mich darauf, meinem Herrn zu begegnen. Dass wir wirklich sagen, ich habe Hunger danach, Jesu Angesicht zu sehen. Liebe Geschwister, wir stehen leicht in der Gefahr, uns immer wieder es hier sehr heimlich zu machen in dieser Welt. Und ja, ich bin auch der Meinung, der Herr gibt uns schöne Dinge, an denen wir uns freuen können und die wir auch dankbar aus seiner Hand annehmen dürfen. Ich meine, wir sind nach wie vor in dieser Welt. Aber, und das ist das Entscheidende, wir sind nicht von der Welt. Im Sinne von, wir sind nicht oder wir sollten nicht auf das Diesseits fixiert sein. Wir sollten nicht unser ganzes Denken, Fühlen, Trachten, Wollen, Reden und Tun auf das Diesseits fokussieren, sondern wir sollten sagen, nein, ich möchte das, was ich hier in dieser Welt tue und mache und lasse, das möchte ich im Hinblick auf Jesus Christus tun. Das sollte das Entscheidende sein. Auch hierzu zwei kurze Bibelworte. Einmal aus Johannes 8, Vers 51. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wie die Gemeinde in Philadelphia es tat und so wie wir es hoffentlich auch tun, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was sind das für wunderbare Verheißungen? Den Tod nicht sehen in Ewigkeit und in der Gegenwart Gottes wohnen. Kannst du dir etwas Größeres, etwas Herrlicheres, etwas Gewaltigeres vorstellen, als in der Gegenwart Gottes zu wohnen? Als den, der dich gemacht hat? Als den, der die ganze Welt mit einem einzigen Wort geschaffen hat? So gegenüberzustehen, wie wir jetzt gerade hier voreinander stehen bzw. sitzen. Gibt es etwas Größeres? Ich denke nicht. Und diese Verheißung, die liegt darauf, wenn wir auch, so wie die Gemeinde in Philadelphia, das Wort des Herrn bewahren, wenn wir daran festhalten, wenn wir uns auf die Begegnung mit Christus freuen. Und das ist wichtig. Als christliche Gemeinde, als einzelnes Kind Gottes, steht man immer wieder in einer Gefahr, nämlich in der Gefahr, dass es eben nicht mehr wie bei diesem Beispiel, das ich eben von Benjad und Paula brauchte, dass man sich wirklich freut und dass man etwas aus Freude tut, dass man sagt, ja Jesus, ich freue mich auf den Tag, an dem ich dich endlich sehen darf, sondern dass das Ganze zu einer religiösen Routine verkommt. Naja, das gehört halt dazu, wenn man Christ ist. Oder aber, dass das Ganze vielleicht auch eine religiöse Gesetzlichkeit wird, im Sinne von, das muss so sein. Oder aber vielleicht auch gespeist wird aus einer unbiblischen Angst. Ich könnte mein Heil verlieren, wenn ich das jetzt nicht tue. Diese Motive sind schlechte Motive. Diese Motive sind falsche Motive. Sondern dieses Festhalten am Wort Gottes, das sollte nur aus einer Triebkraft entstammen, nämlich aus der Triebkraft der Liebe zum Herrn und aus der Vorfreude auf ihn. Das sollte unsere Motivation sein. Und deswegen möchte ich auch dieses zweite Lob, könnt ihr mal bitte weiterschalten, dieses zweite Lob mit zwei, das war zu viel des Guten, mit zwei Fragen bedenken. Entschuldigung, mit drei Fragen bedenken, nämlich einmal, bewahren wir das Wort des Herrn überhaupt? Und hier frage dich bitte selber, bewahrst du das Wort des Herrn? Zweite Frage, ist unser Leben, ist dein Leben, ist mein Leben darauf ausgerichtet, Christi Wiederkunft zu erwarten? Also ist uns das wirklich ein Anliegen? Freuen wir uns darauf? Und die letzte Frage, aus welchen Motiven heraus bewahren wir das Wort des Herrn? Aus religiöser Gesetzlichkeit? Aus religiöser Routine? Aus unbiblischer Angst? Oder aber aus Liebe zum Herrn? Denk darüber bitte einmal kurz nach. Wenn in diesem Kontext vom Namen des Herrn die Rede ist, dann müssen wir uns klar machen, der Name des Herrn steht hier für den Herrn selber. Das heißt also, die Gemeinde in Philadelphia, sie hat den Herrn nicht verleugnet. Und das trotz Anfeindungen. Wir haben das ja gelesen, dass also zum Beispiel Angehörige aus der Synagoge in Philadelphia ihren Spott trieben mit den Christen in Philadelphia, dass sie sagten, ach, ihr mit eurem Glauben, wo ist denn nun euer starker Heiland? Warum sehen wir nichts von seinem Wirken bei euch? Wenn ihr so einen starken Heiland habt, wieso seid ihr denn so eine armselige kleine Gemeinde? Diesen Spott trugen sie. Und nein, sie ließen sich nicht aus der Reserve locken, sondern sie hielten fest. Und hier fand ich eine interessante Parallele zur Gemeinde in Smyrna. Denn genauso wie die Christen in Philadelphia, musste ja auch die Gemeinde in Smyrna sich wehren gegen Angriffe von gläubigen Juden oder von Menschen, die sich ausgaben als gläubige Juden, die aber in beiden Fällen als Synagoge des Satans beschrieben werden. Das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 2, Vers 9, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, und ihr könnt es nachlesen in Offenbarung 3, Vers 9, das ist das Sendschreiben an Philadelphia. Das Verleugnen des Namens des Herrn, also eben das Verleugnen des Herrn selbst, ist, wenn es wiederholt geschieht, ein Kennzeichen für den Unglauben eines abgefallenen oder niemals wirklich bekehrten Menschen. Auch hierzu drei kurze Bibeltexte. Einmal Judas 1, Vers 4. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also hier werden Kennzeichen beschrieben von abgefallenen bzw. niemals wahrhaft bekehrten Menschen. 2. Petrus 2, Vers 1. falsche Lehrer, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Oder Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Und jetzt kommen wir an einen ganz spannenden Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals über diesen Punkt Gedanken gemacht habt. Das waren jetzt nur drei Beispiele, wenn es darum geht, den Herrn zu verleugnen. Aber es gibt noch ein weiteres sehr prominentes Beispiel, dass jemand den Namen des Herrn verleugnete. Wisst ihr welches? Petrus. Genau. Auch Petrus hat den Namen des Herrn verleugnet. Und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Wie geht das jetzt zusammen? Das Verleugnen des Namens des Herrn, das Verleugnen des Herrn, das wir hier in Judas 1, 2. Petrus 2 und Titus 1 lesen, das ist nicht zu verwechseln mit einem zeitweiligen Versagen eines wahrhaft Gläubigen wie Petrus. Ja, Petrus hat versagt, während Jesus verhört wurde. Und das gleich dreimal. Gleich dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat sich sogar selbst verflucht. Das heißt also, da waren richtig Emotionen im Spiel. Das war nicht nur so ein lockeres bei, keine Ahnung, man hat ein Bier zu viel getrunken und ach nee, lass mich in Ruhe mit Jesus. Nein, nein. Sondern im Vollbesitz seiner geistigen Kraft hat er dreimal den Namen des Herrn verleugnet. Aber Jesus hat Petrus ja auch ein Zeugnis ausgestellt und hat gesagt, du bist ein festes Kind im Glauben. Und wenn wir an das Ende des Johannesevangeliums denken, da macht Jesus ja nochmal eine Art Kurzbibelschule mit Petrus, indem er ihn ja in einem Vier-Augen-Gespräch noch einmal fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Liebst du mich? Das heißt, da wird Petrus noch einmal in seinem Glauben sehr herausgefordert, aber mit dem Ziel, dass er wirklich fest wird im Glauben und vorbereitet wird für das große Werk, das er fortan nach der Himmelfahrt Christi dann in der Gemeinde in Jerusalem tun sollte. Und damit sind wir schon am Ende dieses letzten Lobes angekommen. Ich weiß, es waren insgesamt vier Lobe. Das erste Lob war ja das, wovon ich sagte, da gehen wir jetzt so ganz kurz drauf ein, die guten bzw. schönen Werke. Deswegen habe ich hier die Zählung 1, 2, 3. Also drittes Lob, der Name des Herrn wird nicht verleugnet. Und auch hier möchte ich zwei Fragen zum Abschluss stellen. Die erste Frage ist die, wie oft haben wir, wie oft hast du, wie oft habe ich in unserem Leben Christus bereits verleugnet? Und die zweite Frage, wodurch verleugnen wir Christus in unserem Leben? Und auch hier möchte ich schon mal einen Gedankenanstoß geben. Verleugnen ist nicht nur, dass ich sage, ich kenne Jesus nicht oder nein, ich glaube nicht. Sondern verleugnen kann auch schon sein, wenn der Herr uns deutlich macht, dass es jetzt dran wäre, den Mund aufzutun und wir was machen? Richtig, wir halten unseren Mund. Selbst das ist bereits ein Verleugnen. Deswegen, denk doch auch hier bitte einmal kurz drüber nach, wie oft haben wir, wie oft hast du in deinem Leben Christus bereits verleugnet und wodurch? Jetzt der eine oder andere, oh Mann, diese Predigt heute ist anstrengend. Seid getrost, das geht mir auch so. Aber es ist auch wichtig, dass eine Predigt uns herausfordert, denn wenn wir jetzt hier nur sitzen und ja, es gehen ein paar schöne Worte über unsere Häupter hinweg, dann ist das nicht das Ziel eines Gottesdienstes. Und so viel kann ich euch sagen, diese Predigt habe ich zweimal vorbereitet. Ich habe sie ja schon mal gehalten, vor 4 Monaten in der Brüdergemeinde, aber ich habe sie jetzt noch einmal ziemlich intensiv über mehrere Tage neu bearbeitet. Und wenn ihr jetzt denkt, ich stehe hier vorne und stelle diese Fragen euch und kraul mir selber innerlich den Latz und denke, ach André, was bist du für ein toller Gläubiger, so muss ich euch enttäuschen. Nein, ich bin es nicht. Sondern auch hier muss ich denken, jawohl, Herr Jesus, du überführst mich genauso, dass auch ich immer wieder merke, nein, Herr Jesus, eigentlich bin ich ein armseliger Versager. Und streng genommen bin ich es gar nicht wert, dass du mich dein Kind nennst, weil ich eine Witzfigur bin. Weil es genügend Möglichkeiten gibt, wo ich genau weiß, dass ich den Mund hätte auftun müssen und ich habe ihn tunlichst gehalten. um mal nur ein Beispiel zu nennen. Deswegen, also diese Predigt ist nicht nur für euch herausfordernd, sie fordert mich genauso heraus. Aber, jetzt kommt das Tröstliche. Wir haben ja eingangs festgehalten, die Gemeinde in Philadelphia hat eine kleine Kraft. Und vielleicht bist du jetzt, als du über diese verschiedenen Fragen hier nachdachtest, zu den einzelnen Predigtpunkten auch zu dem Schluss gekommen, ja, ich habe eine kleine Kraft. Ich erinnere nochmal an das, was Willem Busch sagte. Lass dir darüber keine grauen Haare wachsen. Und selbst wenn du sagst, oh nein, ich habe nur einen kleinen Glauben. Ich kann mit meinem Glauben keine Berge versetzen, wenn du das denkst. So muss ich dir gestehen, ich kann es auch nicht. Und auch wenn ich hier vorne gerade stehe und predige, so muss ich selber eingestehen, nein, Herr, wenn ich jetzt gefragt würde, wo ist hier ein großer Mann des Glaubens, dann müsste ich sagen, keine Ahnung, ich bin es jedenfalls nicht. Und eben weil das so ist, dass wir immer wieder, wenn wir uns im Lichte des Wortes Gottes prüfen und uns Fragen wie diese hier stellen, dann zu der teilweise auch für mich sehr ernüchternden Erkenntnis kommen, nee Herr, ich habe dir wirklich nichts anzubieten. Es gibt wirklich in meinem Leben nicht viel, dessen ich mich rühmen könnte. Um nicht zu sagen, es gibt eigentlich gar nichts, dessen ich mich rühmen könnte. So dürfen wir doch wissen, aber wir haben einen großen, wir haben einen starken Heiland. Und dieser Heiland, Jesus Christus, der gibt auch dieser Gemeinde in Philadelphia 6 wunderbare Verheißungen. Und auf diese 6 Verheißungen möchte ich jetzt auch im Hinblick auf uns eingehen, im Rahmen des zweiten Predigtpunktes. Der Herr gibt hier als erste Verheißung Folgendes. In Vers 8 sagt er, ich gebe vor dir eine geöffnete Tür, die niemand schließen kann. Und ich hatte ja eingangs im Hinblick auf die Predigt gesagt, im Hinblick auf die Gemeinde in Philadelphia gesagt, diese Stadt hatte eine Lage wie eine geöffnete Tür, wie ein großes Tor, durch das Wohlstand strömte. Die Stadt selber war gar nicht wohlhabend, sie war arm, aber durch sie durch strömte viel Wohlstand. Und genau so ist es auch mit dem, was der Herr hier verspricht, wenn er sagt, ich gebe vor dir eine geöffnete Tür, die niemand schließen kann. Der Herr gibt hier eine Art offene Missionstür. Er sagt, aus eigener Kraft werdet ihr nicht viel bewirken, aber ich gebe euch Möglichkeit zu wirken. Ich gebe euch Raum, dass ihr in meinem Namen aktiv sein könnt. Und damit negiert der Herr auch ganz beiläufig die Anklage der jüdischen Gläubigen, die sagten, nö, also ihr seid ja so lächerlich hier in Philadelphia, ihr könnt ja gar keine richtige Beziehung zu eurem Gott haben. Gleichzeitig macht der Herr aber auch deutlich, und das sollten wir uns vielleicht auch immer wieder merken und zurufen, dass es nicht um unsere Bemühungen geht, dass es nicht um die Dinge geht, die wir aus eigener Kraft tun können, sondern dass alles, was wir an geistlichen Dingen tun können, dass es auf seiner Kraft beruht, auf dem, was er tut. Die zweite Verheißung, die der Herr hier gibt, er sagt in Vers 9, dass einige Juden zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Das heißt, die größten Kritiker, die größten Feinde der Gemeinde in Philadelphia werden durch die Gnade Gottes vor den Augen der Gemeinde auf die Knie gehen und zum Glauben an Christus kommen. Und das ist ein weiterer Schachzug, durch den der Herr den Vorwurf der Feinde entkräftet, dass die Gemeinde in Philadelphia keinen Zugang zum Heil hätte. Die dritte Verheißung, eine lebendige Glaubensbeziehung zwischen den Christen in Philadelphia und dem lebendigen Gott, wird hier trotz, ich bin geneigt zu sagen, gerade wegen ihrer kleinen Kraft öffentlich bestätigt. Ich hatte ja eben gesagt, gerade dadurch, dass es nicht die Bemühung und die Anstrengung der Gemeinde sind, die zu geistlichen Bewegungen und Aufbrüchen führen, gerade dadurch macht der Herr deutlich, dass es seine göttliche Kraft und seine Gnade sind, die in dieser kleinen und schwachen Gemeinde wirken. Und ich erlaube mir hier, einen Vergleich zu ziehen. Ich habe heute Nacht extra nochmal meinen alten Kalender rausgekramt. Und habe gesehen, es war Freitag, der 22. Oktober 2021. Da war ich morgens noch in Nordrhein-Westfalen und hatte Geschwister besucht, also Geschwister in Christus, mit denen ich Gemeinschaft hatte, von Sonntagabend bis zu dem Freitagmorgen. Und dann bin ich zurückgefahren, stand noch im Stau, weil ich wusste, um 15 Uhr bitten Bruder und Schwester Groll, also Peter und Karin, zu sich nach Hause. Und neben Peter und Karin war da ein Jochen und da war eine Ilse und da war ein Martin und da war eine Marita und da war ein Stefan. Und wir haben damals da zusammengesessen und ich hätte fast gesagt Trübsal geblasen. Also ich habe es, die anderen haben es teilweise, nicht alle. Warum? Weil wir uns fragten, ja, wie kann es mit der Gemeinde eigentlich weitergehen? Wie kann es mit der Gemeinde weitergehen? Weil wir merkten, es werden immer weniger und wir merkten, dass wir eine sehr kleine Kraft nur haben und dass wir gar nicht wissen, wie wir mit dieser extrem kleinen Kraft hier überhaupt noch längerfristig perspektivisch Gottesdienste, geschweige denn andere Gemeindeveranstaltungen durchführen können. Und ich weiß noch, dass ich an diesem Nachmittag sehr, sehr resigniert war. Ich habe lange Zeit nichts gesagt und irgendwann fragte Ilse mich, André, was sagst du eigentlich dazu? Und ich bin jemand in solchen Gesprächen, da versuche ich mich gerne lange Zeit zurückzuhalten und wenn es geht auch komplett zurückzuhalten. Aber weil Ilse mich nun herausforderte, meinen Mund aufzutun, weiß ich, dass es mit Mal aus mir rausplatzte. Und dass ich also alles, was ich dachte, so ungeschminkt auf den Tisch schleuderte und dachte, oh, gleich schmeißt Peter mich raus. Aber Ilse sagte nach kurzem Überlegen, oh André, das ist sehr gut, dass du das mal so deutlich gesagt hast. Wir gingen dann abends auseinander, ich weiß auch, ich bin dann damals zu Real gefahren und dann kam ich nach Hause und wie ich nach Hause kam, gucke ich auf mein Handy, Nokia-Tastenhandy, und sehe, oh, ich habe eine SMS bekommen von einem gewissen Jonathan Gutierrez, der dort hinten sitzt. Ich habe die Nachrichten noch aufgerufen heute Nacht, Bruder. Und dieser Jonathan Gutierrez fragte mich, du sag mal, André, er war damals Bundesfreiwilligendienstleister bei uns an der Schule, sag mal, können wir bei euch in der Schule Hauskreis machen? Und ich habe dann ihm nicht auf dem Handy geantwortet, weil mir dieses Tippen auf dem Tastenhandy zu anstrengend war für SMS. Habe ich also, damals konnte Jonathan auf so ein Schulkommunikationsmedium dazugreifen, Microsoft Teams, habe ich ihm da geschrieben, du, ich kann nicht über die Räume der Schule verfügen. Ich sage aber, wenn ihr einen Raum sucht, dann kann ich mal in unserer Gemeinde nachfragen, ob da nicht ein Raum wäre, wo ihr euch versammeln könnt. Ich habe all diese Nachrichten mir heute Nacht nochmal durchgelesen, damit ich wirklich auch Gewissheit habe, dass ich hier heute keinen Unsinn rede. Und mir ist das so deutlich geworden. Wir haben an dem Freitag da gesessen und haben überlegt, was können wir tun, und wir kamen zu dem Schluss, nein, wir können eigentlich nichts tun. Wir haben nur noch beten können. Das war alles. Also korrigiert mich jetzt, ihr Brüder und Schwestern, die damals dabei wart, wenn ich was Falsches sage. Wir sind jetzt nicht hergegangen und haben gesagt, ja, wir laden jetzt ein und wir machen Briefsendungen in alle Briefkästen und wir gehen zu Rewe und sagen den Leuten, kommt doch Sonntag zum Gottesdienst und gehen an die Schulen und sagen, kommt Kinder, wir erzählen euch von Jesus. Nein, haben wir nicht. Sondern wir haben nur gesagt, lasst uns beten, haben gesagt, Herr, wir sind bankrott, wir sind nackt, wir sind bloß, wir haben keine Ahnung, zeig du uns den Weg. Und noch am selben Abend kommt diese Antwort. Und jetzt fragst du, was für eine Antwort? Naja, dass eben so ein junger Kerl mich fragt, ob er in der Schule Gottes die, Hauskreis machen kann, wo ich sage, das weiß ich nicht. Und in der Tat ging es in der Schule nicht, sodass es eben dann leider auf die Gemeinde hinauslief. Das Ergebnis ist, glaube ich, so ziemlich jedem, der hier anwesend ist, bekannt. Und das ist für mich ein ganz praktisches Beispiel dieser Verheißung, die der Herr hier der Gemeinde in Philadelphia gibt. Die lebendige Glaubensbeziehung zwischen den Kindern Gottes und ihrem Herrn wird gerade wegen der kleinen Kraft der Gemeinde vom Herrn öffentlich bestätigt. Wären wir jetzt irgendeine Megachurch, dann müsste der Herr sowas nicht tun. Dann hätten wir an uns selber Genüge. Aber eben weil wir klein und schwach waren, hat es dem Herrn gefallen zu sagen, gut, ihr wisst nicht weiter, das ist fantastisch. Weil ihr jetzt am Boden seid und keinen Ausweg mehr wisst, jetzt seid ihr reif, dass ich euch zeige, wie ich wirke. Eine weitere Verheißung, die der Herr der Gemeinde in Philadelphia gibt, steht in Vers 10. Es ist eine sehr gewaltige Verheißung. Da heißt es nämlich, ich werde euch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und das korreliert nach meinem Dafürhalten sehr stark mit diesem Punkt, dass die Gemeinde in Philadelphia das Wort Gottes bewahrte, wie wir in Vers 8 und 10 lesen konnten. Und weil die Gemeinde es tat, wird auch der Herr die Gemeinde in Prüfung und Drangsalen bewahren. Moment, damit wir keine Missverständnisse haben. Ich verkündige kein Wohlstandsevangelium. Er wird sie nicht vor Drangsal und Prüfung bewahren. Die gibt es. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich, als Kind Gottes erleben wir sogar mehr Prüfungen und Drangsale als mancher Mensch, der Gott gar nicht kennt. Aber das ist wichtig. Denn Prüfungen und Drangsale sind die beste Schule, die der Herr uns zuteil werden lassen kann. Was ist hier also gemeint, wenn er sagt, ich werde euch bewahren vor der Stunde der Versuchung? Hier geht es um die Trübsalzeit. Hier geht es um die große Trübsalzeit, vor der wird der Herr die Gemeinde bewahren, indem er sie vorher entrücken wird. Sie wird die große Trübsalzeit nicht sehen. Und im hohen priesterlichen Gebet, da bat unser Herr in Johannes 17 ja den Vater darum, die Seinen nicht aus der Welt herauszunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu bewahren. Also, wir haben nach wie vor einen Auftrag. Wir sind in dieser Welt und wir sollen auch in dieser Welt wirken. Und das bedeutet natürlich, dass uns Gefahren begegnen können. Wir werden nachher noch ein kurzes Zeugnis hören von unseren Brüdern, die gestern in Hamburg waren, um dort beim Christopher Street Day auf Jesus hinzuweisen und die Menschen, die dort waren, einzuladen und zu sagen, kommt doch zu Jesus Christus. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Brüder und Schwestern, die da waren, dass die gestern sicherlich auch die eine oder andere Gefahr erlebt haben. Dass ihnen vielleicht mal jemand Prügel anbot. Oder sie beleidigt und beschimpft hat. Das kann uns passieren. Und darüber sollten wir uns auch im Klaren sein als Kinder Gottes. Aber wir haben diese Verheißung. Der Herr wird seine geheiligte Gemeinde rein und unbefleckt bewahren. Und er wird uns nicht mehr zumuten, als wir mit seiner Hilfe tragen können. Und ich muss sagen, als ich diesen Satz aufschrieb hier in die Predigt, nicht mehr zumuten, als wir mit seiner Hilfe tragen können, da musste ich an eine Schwester denken, die ich am Freitagabend im Krankenhaus auf der Palliativstation besuchte, wo ich dachte, ja, Herr, wenn es uns gut geht, dann gehen uns solche Worte leicht über die Lippen. Aber wenn wir in so einer Situation sind, dann das auch wirklich erleben zu dürfen. Herr Jesus, davon sind wir sehr, sehr abhängig. Und deswegen, ihr Lieben, wir sagen im Laufe des Gefechtes einige Dinge unbedacht daher. Aber über dieses Wort, da musste ich wirklich innehalten, als ich es aufschrieb. Er wird uns, also der Herr wird uns nicht mehr zumuten, als wir mit seiner Hilfe tragen können. Gerade wenn ich an diese Schwester denke, da habe ich sehr lange nochmal drüber nachgedacht. Ist es wirklich so? Aber der Herr sagt, ja, das ist mein Wort und dazu stehe ich. Und deswegen müssen wir auch hier unseren Herrn Jesus beim Worte nehmen, dass das Wahrheit ist. Auch wenn das, was vor Augen ist, vielleicht manchmal eine andere Sprache zu sprechen scheint. Eine weitere Verheißung. Der Herr sagt, er wird die Überwinder in der Gemeinde in Philadelphia zu Säulen im Tempel Gottes machen, den sie nie mehr verlassen müssen. Das ist Vers 12. Und was bedeutet das? Erstmal wichtig, es ist der Herr, der die Menschen in Philadelphia, der die Gotteskinder zu einer Säule macht. Es sind nicht sie selber, sondern es ist der Herr, der sie zu Säulen macht. Und was ist die Aufgabe einer Säule? Eine Säule hat eine tragende Funktion. Und das ist ein schönes Bild für den Rang, den der Herr seinen Kindern zuspricht. Die Kinder Gottes, die dürfen tragen. Die dürfen wissen, wir bleiben bestehen und wir müssen nicht weichen. Und auch hier eine frappierende Parallele zu der Stadt Philadelphia. Die Menschen mussten ihre Stadt immer wieder fluchtartig verlassen, aufgrund der Erdbeben, die kamen. Diese Erdbeben erschütterten die Stadt immer wieder. Aber die Kinder Gottes dürfen wissen, wir werden nicht mehr weichen müssen. Wenn unser Herr uns einmal zu einer Säule in seinem Tempel gemacht hat, dann bleiben wir bestehen. Unsere Namen sind eingetragen im Buch des Lebens. Und damit kommen wir zur letzten Verheißung. Vers 12. Der Herr wird den Namen Gottes, den Namen der Stadt Gottes, seinen eigenen Namen auf die Gläubigen schreiben. Und warum tut er das? Weil sie den Namen des Herrn, weil sie den Herrn selbst nicht verleugnet haben. Genau deswegen wird eben dieser Name, an dem sie festgehalten haben, wie ein Siegel auf jedem Gläubigen verewigt. Und dadurch bestätigt der Herr, dass es sich hier um seine geliebten und erkauften Kinder handelt. Und wenn du wirklich sagen kannst, jawohl, dieses Siegel ist auch mir aufgedrückt, dann darfst du wissen, ja, ich bin Kind Gottes. Und das wiederum hat ebenfalls eine frappierende Parallele zur Stadt Philadelphia. Denn, wenn ihr euch daran erinnert, die Stadt hatte drei verschiedene Namen. Sie wurde mehrfach umbenannt. Das heißt, es gab immer wieder sozusagen einen Besitzerwechsel. Bei Jesus ist es anders. Wenn der Name Jesus in unserem Leben eingebrannt ist, wenn uns dieser Stempel aufgedrückt ist, dann werden wir diesen Namen behalten. Wir werden keinen Besitzerwechsel erleben, wenn wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Jesus Christus wird uns im Vers 7 als der Heilige und Wahrhaftige mit dem Schlüssel Davids vorgestellt. Und dieser Schlüssel Davids ist ein Symbol für Autorität und Machtbefugnis. Mit diesem Schlüssel ließen sich Türen unwiderruflich öffnen oder eben auch schließen. Und das ist ein alttestamentliches Bild, das uns den heiligen Gottesknecht in der Mitte der Versammlung zeigen soll. Derjenige, der den Schlüssel Davids hat. Und dieses alttestamentliche Bild, das korreliert mit Offenbarung 1, Vers 18. Da sagt der Herr nämlich bereits, als er sich Johannes vorstellt, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Hier werden uns folgende Dinge deutlich gemacht. Christus zeigt uns, dass er wahrhaftig und unzweifelhaft heilig ist. Und diese Heiligkeit Gottes, die finde ich, die macht die Gnade, die der Herr uns schenken möchte, noch umso deutlicher. Bonhoeffer spricht hier einmal von der billigen Gnade. Also von einer Gnade, die so, ah ja, Schwamm drüber, vergessen wir. Da sind wir großzügig. Nein, nein, so ist Gott nicht. Sondern Gott ist heilig. Und in dem Licht seiner Heiligkeit ist kein Platz, auch nur für ein Stäublein von unserer Sünde. Da ist eine Nulltoleranzgrenze in Gottes Gegenwart. Aber wenn wir uns das einmal bewusst machen, wie heilig Gott ist, dann wird uns auch umso klarer, wie groß und wie wunderbar seine Gnade ist, die er uns auf Golgatha erweist. Ja? Diese Gnade, mit der er deutlich macht, wie sehr er uns liebt. Und des Weiteren macht diese Vorstellung des Herrn in Vers 7 ja auch deutlich, dass er allein die Gewalt hat, uns alle Schätze der Heilswelt Gottes zugänglich zu machen. Das heißt, wir sind in Christus Erben des Heils und wir dürfen wissen, dass wir die reich Gesegneten des Herrn sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir haben heute einiges gehört. Wir haben 4 Lobe gehört und wir haben 6 großartige Verheißungen gehört. Und ja, ich weiß, diese Fragen, die ich im Zusammenhang mit den Loben gestellt habe, die waren herausfordernd. Aber ich habe auch da gesagt, als wir an dem Punkt waren, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen vom Wort Gottes. Dass wir das nicht alles an uns vorüberziehen lassen und nachher nach Hause gehen und sagen, oh ja, ich weiß aber gar nicht mehr genau, worum es ging in der Predigt, aber war ganz nett. Sondern dass wir auch mal erschüttert werden. Warum? Weil der Herr uns einen Spiegel vorhält und uns deutlich macht, ja, ich liebe dich, wenn du mein Kind bist. Ausrufezeichen. Ja, ich liebe dich. Aber bilde dir nichts auf deine eigene Kraft ein, sondern du versagst immer wieder und ich alleine bin es, der dich trägt mit all deinem Versagen, mit all deinem Nichtskönnen. Und deswegen denke ich, und das machten ja auch die Verheißungen deutlich, die dann im Anschluss kamen, wir können fröhlich sein, dass wir Kinder dieses Gottes sind, der sagt, ich trage dich mit all deinen Schwachheiten. Bei Menschen ist es oftmals anders. Wenn du irgendwann auf deiner Arbeit nicht mehr funktionierst, dann bist du ganz abhängig von der Gnade deines Chefs, ob er dich weiter beschäftigt oder ob er sagt, ach du, so einen alten kranken Kerl kann ich nicht brauchen und dich rausschmeißt. Oder aber, wie in so mancher Ehe, leider ja auch zunehmend im christlichen Bereich, dass man irgendwann merkt, ach nö, wir haben uns so auseinandergelebt und ach nö, das funktioniert alles nicht mehr so, ich habe keinen Bock mehr, ich suche mir wen anderes. So ist unser Herr nicht. Sondern unser Herr sagt, ich trage dich durch bis zum letzten Atemzug. Und davon haben ja auch vorhin einige der Lieder Zeugnis gegeben, die wir gesungen haben. Und dieser Herr, der uns trotz unserer Schwachheiten, trotz unseres Kleinglaubens, trotz dessen, dass wir vielleicht immer wieder versagen und merken, Herr, wenn wir uns in deinem Licht betrachten, dann merken wir eigentlich, was wir für armselige Kreaturen sind. Der sagt, ja, ist doch wunderbar. Und gerade weil du so armselig und klein bist, liebe ich dich umso mehr und werde in deiner Schwachheit meine Kraft in besonderer Weise zur Geltung kommen lassen. Das ist doch ein Grund, dass wir fröhlich sein können, dass wir uns freuen können, dass wir wirklich sagen können, danke Jesus, dass du nicht so bist wie Menschen, sondern dass du uns bedingungslos liebst. Und diese bedingungslose Liebe, die wird gleich auch deutlich, wenn wir Brot und Traubensaft zu uns nehmen. Wir werden gleich ein Lied singen vor dem Abendmahl und dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Und dann dürfen wir uns darüber freuen, wie groß und wie mächtig unser Herr ist und wie groß und wunderbar seine Liebe zu uns ist. Amen.